Sehr gut,
Hallo, liebe Zuhörer, hier ist Wolfgang und Martin nochmal mit einem DE-Pod, heute mit einem Nachrichtenkommentar rund um die Welt.
Ja, wir müssen natürlich aus der Entfernung erstmal zu dem großen Unfall Germanwings Stellung nehmen. Mhm. Wir sind natürlich ganz weit weg von den Fakten. Mhm. Wir erfahren sie also nur aus zweiter und dritter Hand und wir wissen nicht, was eigentlich genau dahinter steckt. Aber wir wollen mal versuchen, oder ich will mal versuchen, auf meine Weise zu spekulieren, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Ja, also der Stimmrekorder ist ja gefunden worden und mit dem Stimmrekorder ist also festgestellt worden, dass der Pilot unmittelbar nachdem der Chefpilot das Cockpit verlassen hat, zum Pinkeln zu gehen, auf die Toilette, eigentlich der Sinkflug eingeleitet worden ist von der von dem Airbus 320. Der Chefpilot kam zurück, klopfte schüchtern an die Tür, wollte rein, kommt nicht rein. Zeit läuft, 8 Minuten ungefähr dauert der Sinkflug von 10.000 so und so viel Meter Höhe bis null. Das heißt also, 8 Minuten hatte der Chefpilot Zeit, wieder in seine Kabine reinzukommen, an seinen Pilotensitz. Das ist nicht gelungen. Und die Maschine ist also in den Alpen, in der Höhe von südfranzösischen Alpen, in der Höhe von rund 2000 Meter an der Felswand zerschellt, was üblich ist eigentlich bei solchen Aufprallgeschichten mit den hohen Geschwindigkeiten, dass eigentlich das Flugzeug mehr oder weniger pulverisiert. Mhm. Das ist auch eine Sache, die viele Leute nicht wissen. Die denken, da liegen also einige große Trümmer rum. Und das war's. Nein, es passiert eben da durch diese Aufprallgeschwindigkeit, dass Aluminium diese Eigenschaft hat, sich in kleine, ganz kleine Stückchen aufzulösen.
Was dann auch die forensische Untersuchung erschwert.
Alles, ne? Alles. Ich meine, ich sage das jetzt etwas unsensibel. Die Leichen werden zertrennt in Fleischstücke.
Stücke, ja.
Und das wird also die Identifikation und das vollständige Zusammentragen der jeweiligen individuellen Leichen eigentlich nahezu unmöglich machen. Mhm. Ja? Weiß nicht, ob da überhaupt so viel noch gefunden wird an größeren Stücken, dass man also mit den modernen forensischen Untersuchungsmethoden also die Teile eindeutig zuordnen kann, nach DNA-Tests, ja. Aber das ist ein Seitenaspekt davon, der furchtbar ist für die Angehörigen. Ich kann mich gar nicht in das Gefühl reindenken, wenn mir das passieren würde mit meiner Tochter oder mit irgendeiner Freundin, Ehefrau, nahe Familienangehörige. Es ist einfach unvorstellbar, was da eigentlich für ein Leid im Moment in der Luft hängt und wie schwer das sein wird, selbst mit psychologischer Hilfe, diesen Schmerz so zu bearbeiten, dass er erträglich wird und dass er für die Menschen nicht Folgeschäden über Jahre hat.
Da sind ja auch Jahrzehnte. Über 500 Psychologen jetzt engagiert. Ne?
Naja, gut,
um zu helfen.
Das geht natürlich nicht in zwei, drei Tagen, sondern das ist also nur sozusagen Feuerwehraktion, was jetzt läuft. Also ich denke, eine psychologische Aufarbeitung oder eine Aufarbeitung von solchen Traumaereignissen mit Psychologen, die dauern Jahre. Die sind nicht in ein paar Monaten im Griff. Ja? Und ich glaube, dass also viele dieser Angehörigen das überhaupt nie überwinden werden. Ja. Das ist die sehr traurige und negative Seite. Die rein technische Seite ist, also warum ist das Ganze passiert? Da kann man eigentlich nur spekulieren, aber die Spekulation verdichtet sich jetzt zumindest zum Ansatz, der eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, über den Unfallhergang was zu sagen. Also der Co-Pilot setzt die Maschine auf Sinkflug, der Kapitän kommt nicht mehr rein, das Flugzeug zerschellt. Nun, was ist eigentlich das Motiv dafür? Das Motiv könnte sein, ein Fehler im Cockpit ist sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, da die Geräusche ganz eindeutig darauf hinweisen oder sehr eindeutig darauf hinweisen, dass alles normal ist im Cockpit. So bleibt eigentlich nur die Spekulation über
menschliches Versagen.
Menschliches Versagen wäre die eine Seite. Hm. Die andere Seite wäre also absichtlicher Selbstmord.
Naja, das meinte ich damit. Ne?
Oder im Auftrag gehandelt, um ein Zeichen zu setzen für irgendeine politische Richtung. Hm. Das Letztere ist ziemlich ausgeschaltet, dass also keine Hinweise gibt, weder vom Verfassungsschutz noch jetzt, nachdem die beiden Wohnungen, die der Pilot benutzt hat, durchsucht worden sind, die Recherchen vom Nachrichtendienst und so weiter. Das hat auch im Januar eine Überprüfung dieses Piloten stattgefunden, routinemäßig wahrscheinlich für viele mehr. Das ist die Lufthansa und die politische Seite des Terroristen, der Terroristenabwehr natürlich der Öffentlichkeit schuldig, dass da also, dass man da hart am Ball ist und eigentlich schon genau weiß oder versucht rauszufinden, wo also der Kopf dieser Piloten ist, damit da nicht anstelle von eingeschleusten Terroristen als Flugpassagiere über die Crew ein Attentat ausgeübt werden kann.
Das ist ja auch eine schwierige Situation, ökonomisch gesehen, für die Airbus Company und auch für die German Wings und das Unternehmen. Die müssen jetzt also Kompensation zahlen.
Naja, wenn ich dem Spiegel glauben darf, der hat ja gestern einen Artikel darüber geschrieben, wie die ganze Abwicklung, Schadenersatzansprüche und so weiter, wie das läuft. Das sieht also schon gut abgesichert aus. Der größte Rückversicherer ist die Allianz. Mhm. Die wird es eigentlich ökonomisch am härtesten treffen, weil die mal grob überschlagen mit rund 1 Million Schadenersatz pro Passagier rechnet. Das heißt also 150 Millionen hat die Allianz also Schaden. Da gibt es natürlich, Allianz selber wird wahrscheinlich auch wieder ein paar Rückversicherungsversicherungen haben. Die werden das nicht alleine auf ihrem Rücken tragen. Und wenn sie gute Geschäftsleute sind, also das verteilt sich. Ich glaube, den ökonomischen Aspekt können wir da vollständig außen vor lassen. Auch diese Theorie, dass es zum Schutz von Airbus ist, ist, denke ich, ziemlicher Quatsch. Hm. Also ich halte das für sehr, sehr verschwörungstheoretisch herangezogen. Und das ist
genauso
also Unsinn.
Genauso wie Windows 8 soll also schuld sein, den zur Depression geführt zu
haben. Ja, ja, gut. Also auf jeden Fall, was jetzt eindeutiger ist, ist, dass der Pilot während seiner Ausbildung mehrere Monate unterbrochen hat, vermutlich aufgrund von Depressionen. Die Lufthansa-Führung ist da zur Verschwiegenheit verpflichtet, darf also nichts dazu sagen. Das ist der Schutz der Persönlichkeit. Das kann nur die Staatsanwaltschaft, kann Einsicht haben in diese Unterlagen. Und die wird dann in ihrem Schlussbericht sagen, was eigentlich von der Seite her die Gefahr war, ob da danach in einer bestimmten Weise fahrlässig oder großzügig gehandelt worden ist, aufgrund, dass so eine Ausbildung zu Ende geführt wird, weil die einen Haufen Geld kostet. Aber so viel Geld kostet sie eigentlich Lufthansa auch wieder nicht, denn 60.000 Dollar muss ja der Pilot selber dazu bezahlen, um diese Ausbildung zu machen. Hm. Also ich glaube, das sind alles so Seitenwege, die für mich nicht sehr haltbar sind. Was haltbar inzwischen ist, ist, dass bei der Durchsuchung der Wohnung in Düsseldorf die Kriminalpolizei oder die eben die Untersuchung geleitet haben, eben gefunden haben, dass es einen Krankschreibezettel gibt, der zerrissen worden ist, in der Wohnung aber aufgefunden worden ist, der ihn für den Tag, an dem der Unfall passiert ist, für fluguntauglich geschrieben hat und dass es eben auch Indizien gibt, dass er längerfristig schon in medikamentöser Behandlung war gegen Depression. So, also bleibt eigentlich als Motiv eine Reaktion, die aus einer Depressionsgefühlsstruktur entstanden ist. Das kann also einfach ja ein Ausraster sein. Und ich finde da ganz schön eigentlich, was jetzt im Spiegel von heute drin steht, dass man eigentlich mehr oder weniger daran glaubt, dass es ein ganz, ganz trauriger Einzelfall ist, der natürlich für die Zukunft bestimmte Sicherheitsfragen aufwirft. Also
ja,
kann man Piloten alleine da drin lassen, wenn der andere pinkeln gehen muss?
Also amerikanische...
Amerikanische ist relativ einfach, weil das
die haben
Flugbegleiter, das sind ja trainierte Leute, das ist nicht das Bordpersonal, das da reingeht. Trainierte Leute, die zwar keine Flugausbildung haben, aber die zumindest trainiert sind und die auch solche Waffen oder Geräte mit sich haben, so einen Piloten außer Gefecht zu setzen, der durchdreht und vor allen Dingen auch den zweiten wieder reinzulassen. Mhm. Ja, dass also das nicht passiert, dass also ein Kippschalter umgelegt wird und dann ist Tabula Rasa. Wobei die Lufthansa ja gesagt hat, nach 5 Minuten geht die Tür automatisch auf. Aber in diesem Fall mit 8 Minuten zwischen Einleitung des Sturzflugs oder des Abwärtsgehens bis zum Aufprall waren nur 8 Minuten.
Das hat ja auch offensichtlich der Co-Pilot auch gewusst.
Weiß ich nicht, ob er es natürlich mathematisch kann man das ausrechnen. Klar, wenn man 10.000 Meter höher.
Die haben doch alle gesagt, dass der direkt nachdem der Co-Pilot hatte die Tür verriegelt und den Absturz eingeleitet.
Aber das war eben kein Absturz, sondern es war ein Landeanflug. Das heißt also, verlassen der normalen Flughöhe zum Landeanflug.
Aha.
Ja, also das war ein Sinkflug, der programmiert ist und der in einer Weise vonstatten geht, so habe ich es wenigstens verstanden, der in der Weise vonstatten geht, dass also das ganz normal ist. Mhm. So fliegt ein Flugzeug, wenn es in der Nähe von Düsseldorf ist, so leitet es seinen Sinkflug ein zur Landung.
Okay.
So, also da war nichts Auffälliges. Mhm. Ja? So, natürlich hat der Chefpilot gemerkt, wenn er beim Pinkeln ist, holla, warum gehen wir jetzt runter? Wir haben ja unsere normale Flughöhe erreicht, wir haben noch 2 Stunden bis Düsseldorf, diese Flughöhe zu halten, dann gehen wir auf Landeanflug. Dem ist das sicher aufgefallen. Ja? Aber das sind alles Spekulationen. Aber ich gehe davon aus, dass also jemand, der 3000 und so viele Flugstunden hinter sich hat, da ein ganz feines Gefühl dafür hat, dass was nicht stimmt. Ja? So, aber die Katastrophe war eben die, dass eben der Chefpilot keine Möglichkeit hatte, ganz kurzfristig wieder in die Kabine reinzukommen. Mhm. Und dann wäre ja auch noch die Frage gewesen, hätte der den mit körperlicher Gewalt überwältigen müssen, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen bei 2 Cockpit-Sitzen, dass der den das Fliegen aus der Hand nehmen kann. Welche Möglichkeiten hätte es gegeben, wenn der physisch gewalttätig geworden wäre, den zu überwinden? Was wäre wirklich passiert? Das ist ja ein Szenario, das wir gar nicht wissen. Dass aber jetzt natürlich alle die bei der Lufthansa und bei allen anderen Fluggesellschaften verantwortlich sind für mehr Sicherheit, dass sie aus dieser Sache lernen. Ja? Was also solche Szenarien, die anscheinend bisher nie so klar zu Ende gedacht worden sind oder durchgespielt worden sind, weil das Vertrauen an das Ausleseverfahren von Piloten und deren Training und deren Identifikation mit der Marke Fluggesellschaft so hoch ist, dass man anscheinend das übersehen hat.
Mhm.
Ich möchte aber daraus keinen Vorwurf machen an irgendeine Fluggesellschaft. Das ist wirklich ein so verrückter Fall, der eben 1 zu 1 Million Mal vielleicht vorkommt, obwohl ja 8 oder 9 weitere Fälle bekannt sind über die Jahre zurück, wo Piloten eben eine Crashlandung ganz bewusst eingeleitet haben und durchgeführt haben.
Flüge, ne?
Aber im Verhältnis zu den Start- und Landungen, die weltweit pro Tag stattfinden, ist das in der 0,000-Promille-Größe drin. Und ich glaube nicht, dass keiner dieser Fälle vielleicht so dramatisch war wie dieser.
Hm.
Ja? Und auch so unklar, der also ein so großes Gebiet von Spekulationen eröffnet, dass man eigentlich ratlos daneben steht und nur sagen kann, wir müssen jetzt alles versuchen, dass so ein Szenario, dass wir das im Griff haben.
Was sonst noch in der Welt passiert?
Naja, wir haben jetzt ich weiß nicht, ob man schon Krieg sagen soll, oder zumindest die dass die Hilfe von Saudi-Arabien der in sich zusammenbrechenden Jemen-Regierung zur Hilfe zu eilen, weil natürlich Iran dort die Sunniten unterstützt. Mhm. Und
Aden ist auch ein strategischer Punkt
für Saudi-Arabien also auf keinen Fall will, dass da eine Regierung an die Macht kommt oder eine Regierung gewinnt, die also eine zweite Angriffsfläche für diesen arabischen Raum ermöglicht vom Iran. Also es ist einfach ein großes Misstrauen da gegen die Politik des Irans, der nicht nur militärisch, strategisch, wirtschaftlich begründet ist, sondern, glaube ich, zum höchsten Anteil ethnisch und religiös. Und
das kann man immer als Manipulation benutzen.
Weiß ich nicht. Ich würde so nicht regulieren. Ich meine, ja, klar, aber ich meine, es ist da offensichtlich, dass der Nordteil eben sunnitisch ist und dass er von Iran unterstützt wird.
Die geografische
und die Grenze, die im Norden an Jemen angrenzt, ist Saudi-Arabien. So, also die fühlen sich einfach da auf die Füße getreten. Und da sich ja die Verhandlungen mit dem Iran über die letzten 10, 20 Jahre, eigentlich seitdem da die Kleriker an der Macht sind, sich außerordentlich schwierig gestalten und ein iranisches Selbstverständnis und Selbstbewusstsein da ist, dass also dem Westen und den Arabern anderer ethnischer Richtung gut runtergeht.
Ja, da muss man hinzufügen, dass das israelische der Einfluss der Israelis in Amerika dazu verantwortlich ist. Ne? Weil
Amerika hat ja nur grünes Licht gegeben, dass die ihren 1500 Flugzeugen mit den paar hundert Panzern, die Deutschland geliefert hat, also da auf jeden Fall schalten und walten können, wie sie wollen, damit sie das in den Griff kriegen. Das ist auch der Brandherd bei der ganzen Sache, denke ich, dass hier kein größeres Mandat hergestellt worden ist, sondern dass man da so ad hoc jetzt den Saudis erlaubt, da mal so ihre ganzen eingekauften Waffen mal auszuprobieren. Ja? Also insofern sehe ich das eigentlich als wirklich unkontrollierten Brandherd im Moment. Und Steinmeier, deutscher Außenminister, hat also nicht zu Unrecht gesagt, dass ihm das also ganz schwer das Magenzittern auslöst, was da passiert. Ja? Und ich denke, das Schnellste und das Beste, was man machen kann, ist, dass man diese ganzen Parteien an den Tisch kriegt. Weiß nicht, ob das möglich ist politisch, aber das wäre natürlich das Allerbeste, dass da nicht jetzt so eine Situation entsteht wie in der Ukraine. Ja?
Ja, gehen wir mal zur Ukraine.
Ja, was ist denn da los? Ja. Da wird weiter geschossen, weiter gemugelt.
Ja, ukrainisch wird ja immer mehr jetzt als Beispiel herangezogen für die ganzen Oststaaten, die baltischen Staaten, Polen, die an die russische Grenze Nachbarn sind. Ne?
Also ich habe zwei Interviews mit Putin gesehen. Eins hat er der ARD gegeben anderthalb Monaten, wo dass ich mir nochmal jetzt gestern reingezogen habe und ganz, ganz aufmerksam zugehört habe. Zwei Sachen fallen mir bei dem Putin auf. Erstmal, für mich ist glaubwürdig eine bestimmte Befürchtung, dass also an der Drehschraube Amerika Einfluss genommen werden soll, um Russland, das Rest Russland, was übergeblieben ist von der alten UdSSR, dass das also ökonomisch und militärisch in die Zange genommen werden soll. Mhm. Ja. Und da hat Europa, glaube ich, allerhand Fehler gemacht. Fehler insoweit, weil sie einfach den Amerikanern gefallen wollen und weil ganz egoistische ökonomische Interessen der EU mit reingespielt haben. Mhm. Und
was man jetzt bei George Soros hören kann, der jetzt verlangt, unheimlich viel Geld in die Ukraine reinzubringen.
Ja, ja, na, da sind viele da, die da groß investieren wollen. Da ist Monsanto da, dass die riesigen Agrarflächen benutzen will für genetisch engineered Food und. Ja, da gibt's also einen ganzen Sack voll Spieler, die einmal gerne mit den Oligarchen zusammenspielen, irgendwie da komische Deals machen, wie sie sich dann die Gewinne aufteilen, wobei die Oligarchen eben eine Technologie haben, die 30, 40, 50 Jahre veraltet ist, also eigentlich froh sind, wenn da hochwertige Technologie und hochwertige Wissenschaft in die Ukraine kommt. Und auf der anderen Seite ist ja so, dass die Ukraine mit Russland ein Null-Zoll-Abkommen hat. Also Russland berechtigte Angst hat, dass also diese ganzen Produkte, die vielleicht durch diese Investitionen amerikanischen Geldes, europäischen Geldes, vielleicht dann durch die Hintertür nach Russland transportieren und die ganzen Schutzzölle, die Russland gegenüber der EU hat und gegenüber Amerika, eigentlich zusammenfallen wie ein Kartenhaus, ja? Und damit Revenues verloren gehen und die wirtschaftlich nicht nur über Kapitalinvestitionen, sondern auch über wirkliche Gewinne den Hahn abgedreht wird.
Das heißt also, der Putin fühlt sich bedroht und die Russen Putin unterstützen ihn.
Und das kommt für mich sehr glaubwürdig rüber. Mhm. Das ist also, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass der Putin sehr außergewöhnlich ehrlich ist. Ich halte ihn sonst für einen Kartenspieler, der Pokern fantastisch beherrscht. Ist ja nicht umsonst durch die KGB-Schulung gegangen. Aber es kommt schon glaubwürdig rüber. Hm. Was auch glaubwürdig für mich in dem Interview rüberkommt, ist, dass er eigentlich, ohne es richtig auszusprechen, eigentlich lieber sehen würde, wenn die Ukraine so ein wirtschaftsneutraler Raum würde und parallel dazu so eine osteuropäische Wirtschaftsunion entstehen könnte, die irgendwie ähnlich aussieht wie die EU, und dass er auch sich wünscht, dass es ein Assoziierungsabkommen zwischen dieser vielleicht in Zukunft entstehenden osteuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der EU stattfindet, zu einem schlagkräftigen Gesamteuropa zu kommen, wobei er natürlich Machtansprüche hat und wahrscheinlich nicht die Führung Angela Merkel, der Bundesrepublik und Frankreich überlässt, sondern der will da sicher auch einen mächtigen Stuhl haben, in dem er russische Interessen, Wirtschaftsinteressen erstklassig vertreten kann, damit er da nicht zum Entwicklungsland wird. Ja? Weil ja das Problem eigentlich in Russland ist, dass da so gigantische Investitionen noch notwendig sind, um deren Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, dass das durchaus berechtigt ist. Also so sehe ich die ganze Sache. Und natürlich muss man mit Putin vorsichtig verhandeln und klar verhandeln. Und er ist ein sehr wortgewaltiger und geschickter Formulierer. Ja? Das alles ist eine bestimmte Skeptik notwendig. Aber auf der anderen Seite ist genauso notwendig vertrauensbildende Maßnahmen und wirklich permanent am Tisch sitzen und rausfinden, was wirklich für Russland notwendig ist, zum Vertrag oder zu Arrangements zu kommen, die auf Augenhöhe sind, wo nicht runtergeguckt wird und wo sich Europa und die EU als Befehlsempfänger der Amerikaner darstellt. Mhm. Ja. So, das zur Ukraine.
Weitere EU-Meldungen. England steht vor den Wahlen.
Naja, weißt du, ich meine, diese ganze Scheiße da in England zu kommentieren, ist eigentlich überflüssig, weil die Tories sind, also die Engländer sind so durcheinander, ja, die sind also so...
Diese verrückte Insel.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, auf der einen Seite ist es so ein Wirtschafts-Geldtransfer-Land, das davon eigentlich seine Identität...
Und ja, die haben massive Probleme.
Und seine Reputation, sein Selbstwertgefühl hernimmt, aber in Wirklichkeit ist eigentlich der Kolonialismus zu Ende und da kommt kein Geld mehr rein und die leben eigentlich immer noch in der Zeit des Kolonialismus irgendwo in ihrem Kopf. Ja? Ich meine, warten wir mal ab, was da passiert. Ja. Also mich interessieren ja viel mehr die australischen Wahlen jetzt in New South Wales, was da passiert.
Ja.
Und ich war ja sehr optimistisch. Ich war ja sehr optimistisch mit meinen Wahlprognosen. Ich habe also gesagt, dass also in unserem Wahlkreis Lismore, dass da also der grüne Kandidat direkt gewählt wird. Ich habe gesagt, also dass Thomas George also wirklich in der Versenkung verschwindet. Ich habe spekuliert, dass in Ballina, in dem angrenzenden Wahlkreis im Süden, dass da der Independent gewinnt, dass in Tweed, was im Norden angrenzt, zur Queensland-Grenze hin, in dem Wahlkreis, dass da die Labour Party gewinnt. Und es sieht aber nach den letzten Meinungsumfragen von gestern und vorgestern, sieht es ganz anders aus. Sieht es aus, dass also die Koalition aus National und Liberals weiter an der Macht bleibt, ein paar Sitze nur einbüßt, ja, dass also das, den Grünen weiterhin es nicht gelingt, ein Direktmandat im Unterhaus zu kriegen.
Mit anderen Worten, die Wähler wollen sich selber wieder verarschen. Ne?
Und das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Ich meine, eigentlich dürfte ich es nicht sagen, weil ich ja auch einen australischen Pass habe, aber ich verstehe einfach nicht, wie blöd sind die Australier wirklich.
Ja.
Wie sehr müssen die eingeseift werden und verprügelt werden, bis die endlich mal aufhören, den Kopf in den Sand zu stecken, aufwachen und Veränderungen durchsetzen, ja? Ja, es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich, was passiert, ja.
Das spiegelt aber die ganze Nation ein bisschen, ne? Weil jetzt Australien ja so in der Transition ist von Commodities zu einer anderen Wirtschaftstype. Ne?
Was passiert ist, der letzte Vollzug der Entmachtung eigentlich von Demokratie ist, dass also die gesamten Assets nach und nach verkauft werden. Das ist auch die Politik jetzt hier in New South Wales, der konservativen Regierung.
Aber
also die Powerlines werden verkauft, die Krankenhäuser werden verkauft, die Bildung wird verkauft, die Mining Resources werden verkauft. Ja. Die haben eigentlich nachher überhaupt nichts mehr. Politisch können sie nichts entscheiden, weil sie alle korrupt sind. Und natürlich
haben auch keine Antworten auf die Challenges, ne, die jetzt Australien als Nation erwartet.
Ja, aber das ist einfach Dummheit. Das ist unfassbare Dummheit. Ja.
Ja, oder auch der Hang zur Nostalgie, am guten alten Australien festhalten
zu wollen. Das weiß ich, ja. Also anscheinend, solange das Bier läuft und der Barbecue,
also Kohle,
sind im Keller und die wollen immer noch neue Minen aufmachen.
Genau, das ist total widersprüchlich.
Ja, ne? Weil sie also, wahrscheinlich verkaufen sie Iron Ore noch für $10 die Tonne.
Also es ist irgendwie unfassbar, wie sagt man, schwerfällig australische Gesellschafts.
Um unseren Hörern das zu sagen, wir machen also über das Wahlergebnis heute Abend noch eine Sondersendung.
Okay.
Ja, sobald wir also ungefähr...
Extra Pott
machen wir da.
Okay, ein Extra Pott.
Ja, die Wahl in New South Wales, weil die ist wirklich... die Situation in New South Wales ist anders wie in Queensland. In Queensland war diese Ablösung einfach, weil da der konservative... Premier einfach in der Schusslinie stand und jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Und interessanterweise ist das in New South Wales nicht. Der hat 9 oder 10 Leute aus seinem Kabinett hat er entlassen müssen wegen Korruption. Ja? Und trotzdem hat er volles Vertrauen der Wähler.
Seine Beliebtheit, das verstehe ich nicht. Wie viel haben die dafür bezahlt, dass die Medien ihn als den beliebtesten Politiker in New South Wales darstellen die ganze Zeit?
Das kann in meinen Augen nur passieren, weil die Australier total blöd sind.
Ja, okay, lassen wir es dabei mit.
Gott sei Dank verstehen Sie das Wort blöd nicht.
Ja. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, kleine Meldung hier, Flashflut in der Atacama-Wüste in Chile.
Naja,
das ist ziemlich ungewöhnlich. Ne?
Klimaveränderungen können da Ursache sein.
Atacama ist der trockenste Platz der Welt,
aber scheint ja auch mal da viel Wasser runtergefallen zu sein.
Ich dachte so an australische Wüsten hier. Ne?
Naja, das kommt vielleicht auch noch, wart ab. Ich meine, Klimaveränderungen laufen ja nicht in 2-3 Jahren. Lass uns in 10 Jahren nochmal drüber unterhalten.
Das Binnenmeer wird
entstehen. Wenn wir die erste Flash Flat in der Simpson Desert hatten.
Genau, wie sagt man, das Binnenmeer wird dann doch erschaffen.
Okay, also das war's, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Wir hören uns heute Abend.
Australien gegen Deutschland, Fußball, 2-2.
Das ist die
beste Nachricht, die man
hat. Die Australier haben sich gefreut. Ich meine, der hat fast gewonnen.
Ja, passt. Auf Wiederhören.
Tschüss.